HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Kirchenaustritte auf Höchststand, der unumkehrbare Trend. Ab ins Kloster, das freiwillige Ordensjahr. Und zurück ins Leben, was bieten Trauerreisen? Außerdem 50 Jahre Mondlandung, der Mond in Bibel und Religionen. Die Kirchen verlieren Mitglieder und zwar immer mehr. Am vergangenen Freitag wurden die Kirchenaustrittszahlen für 2018 veröffentlicht. Bei den Katholiken sind 216.000 Menschen ausgetreten, 29% mehr als im Jahr zuvor. Die evangelische Kirche hat 220.000 Menschen verloren, plus 15%. Reaktionen und Einschätzungen dazu von Tilman Kleinjung.
Deutschlands Kirchen haben eine Großstadt verloren. 436.000 Menschen haben im Jahr 2018 die katholische und die evangelische Kirche verlassen. Was diese Statistik für die Kirchen besonders schmerzlich macht, ist der Vergleich zu den Vorjahren. Da stagnierten die Austrittszahlen auf hohem Niveau. Nun sind sie noch einmal angestiegen um fast 24% im Vergleich zum Jahr 2017. Für den Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, eine schmerzliche Nachricht.
Die Menschen entscheiden heute aus Freiheit, welchen Gemeinschaften sie angehören wollen. Das hat auch zur Folge, dass Menschen aus der Kirche austreten. Jeder Austritt ist schmerzvoll. Für uns steckt aber darin eine klare Aufgabe, dass wir Menschen diese starke Botschaft des Evangeliums nahebringen, dass wir deutlich machen, dass sie mitten hineintrifft in das Leben der modernen Menschen.
2018 war das Jahr, in dem die katholische Kirche ihre Missbrauchsstudie veröffentlicht hat. Das könnte ein Grund dafür sein, warum so viele Katholikinnen und Katholiken aus der Kirche ausgetreten sind, glaubt der Erzbischof von Bamberg, Ludwig Schick.
Die Taten liegen oft viele Jahre zurück, aber sie sind jetzt publik geworden. Das hat viele Menschen bewegt, über ihre Kirchenzugehörigkeit nachzudenken und etliche hat es halt auch bewegt, auszutreten.
Für Negativschlagzeilen sorgte auch der Finanzskandal in Eichstätt. Hier entstand ein Millionenverlust durch riskante Immobiliengeschäfte. Im Bistum Eichstätt traten im vergangenen Jahr 3.866 Katholiken aus, fast 50% mehr als im Vorjahr. Deshalb geht es für den Bischof von Eichstätt, Gregor Maria Hanke, vor allem darum, verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen.
Ich denke, was den Finanzskandal anlangt, müssen wir konsequent aufarbeiten, konsequent die Verantwortungsstrukturen weiterhin ertüchtigen. Wir müssen uns vor allem auch stärker auf die Menschen zubewegen und ihnen eröffnen, dass dieser Weg in der Gemeinschaft des Glaubens in der Kirche Sinn macht. Und dazu braucht es glaubwürdige Zeugen, die dies vertreten und die Menschen mit auf den Weg nehmen.
Es gibt Dinge, die kann die Kirche nicht ändern. Der demografische Wandel trifft sie genauso wie die Gesellschaft. In der kirchlichen Mitgliederstatistik werden deutlich mehr Bestattungen als Taufen gezählt. Immerhin, durch Eintritte konnten beide Kirchen zusammen fast 34.000 Mitglieder neu oder wiedergewinnen. Für die katholische Bischofskonferenz steckt in den neuesten Zahlen auch der Auftrag, Reformen einzuleiten. Man will die Kritik, wie sie beispielsweise an der Rolle der Frau in der katholischen Kirche geübt wird, aufgreifen, heißt es in einer Mitteilung. Auch der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Bedford-Strohm, begreift die wachsende Zahl an Kirchenaustritten als Reformauftrag.
Deswegen muss die Kirche sich auch verändern. Die Kirche darf nicht als Institution, als alte, gewachsene Institution darauf warten, dass die Leute zu ihr als solcher Institution kommen, sondern sie muss genau hinhören, was brauchen die Menschen und muss sich so verändern, dass sie nah bei den Menschen ist.
Der überraschendste Befund steckt in einer für die Kirchen zunächst beruhigenden Botschaft. Trotz der hohen Austrittszahlen ist das Kirchensteueraufkommen im vergangenen Jahr wieder leicht gestiegen, dank guter Konjunktur und positiver Entwicklung der Löhne und Einkommen.
Hinter mehr als 400.000 Ausgetretenen beider großen Kirchen stehen ebenso viele Motive und Gründe. Anita und Roland sind ausgetreten. Sie hat Stefan Bücheler gefragt, warum.
Ich bin aus der katholischen Kirche ausgetreten, weil ich mich dort nicht mehr als Christ zu Hause gefühlt habe.
Irgendwann ist mir einfach Kragen geplatzt und habe gesagt, jetzt reicht.
Mir ist da zu wenig Aufarbeitung, zu wenig Schuldeingeständnisse.
Ich wollte Zeichen setzen, dass ich mit der katholischen Religion einverstanden bin, aber ich bin mit dem Taten, sage ich Missbrauch und so weiter, nicht einverstanden.
Da mache ich nicht mehr mit, bin aber nach wie vor ein gläubiger Christ, ohne Kirche.
Roland schaut einen Moment lang ins Leere, als er das sagt. Nein, leicht ist es ihm und seiner Frau Anita nicht gefallen. Sie mit ihrer polnisch-katholischen Familiengeschichte, er mit seinen Wurzeln in der katholischen Gemeinde seiner Kindheit.
Es ist keine einfache Entscheidung, weil man ist christlich aufgewachsen. Ich war Messdiener, ich habe Orgel in der Kirche gespielt. Stimmt. Ich habe also wirklich die Kirche hat mich viel begleitet. Bei uns gab es, Messdiener haben Fußball gespielt. Also das war toll, da war noch so ein Zusammenhalt mit dem Pfarrer, der hat mitgespielt. Also ich komme wirklich aus so einem christlichen Hintergrund. Das ist natürlich auch eine Mordsentscheidung, ja.
Es ist deutlich zu spüren, es gab sie in Rolands Leben, die Kirche, in der er sich aufgehoben fühlte, die ihn begeisterte. Heute ist da für ihn nur noch eine erstarrte Institution, in der er sich nicht mehr zu Hause fühlt. Eine Kirche, die zudem schwere Schuld auf sich geladen hat und nicht in der Lage ist, damit richtig umzugehen. So hat es Roland jedenfalls bei seinen letzten Kirchenbesuchen wahrgenommen.
Einmal wurde dieses Thema, was uns sehr beschäftigt, Missbrauch in der Kirche, angesprochen. Und es wurde so ganz klein gemacht, was die Leute sagen über die Kirche und die Anschuldigungen an der Kirche, das ist alles nicht schlimm. Das wurde so gesagt in der Predigt, das ist alles nicht schlimm, wichtig ist nur der Glaube. Ich bin eigentlich fast jeden Sonntag daraus gekommen, das kann doch nicht sein, was wir erzählt bekommen.
Entfremdung. Roland und Anita wurde immer klarer, unsere Kirche ist das nicht mehr. Da sind zu viele Zwänge, zu wenig Verständnis für die Lebenswirklichkeit einer Familie und dann auch noch der Missbrauchsskandal. Ihren Glauben haben die beiden nicht verloren, ihre Kirche schon.
Ich habe den Gott nicht aus meinem Herzen rausgeschmissen. Ich habe einfach nur gesagt, das, was diese bösartigen Sachen in der Kirche passieren, damit bin ich nicht einverstanden, damit will ich nichts zu tun haben. Ja, aber ich denke, ich bin nicht von Gott weggegangen.
Darum sind wir ausgetreten, Anita und Roland erzählten. Gibt es eigentlich auch Gemeinden, die sich gegen den Trend behaupten? Und was finden die Menschen dort so attraktiv, dass sie dabei bleiben und nicht austreten aus der Kirche? Anne-Kathrin Hochstrat hat sich auf die Suche begeben.
Der Liebfrauenberg in Frankfurt. Direkt hinter der Zeil, wo viel Trubel herrscht, befindet sich die katholische Liebfrauenkirche. Sie verschmilzt geradezu mit den umliegenden Geschäften. Tritt man ein in die Kirche, ist auf einmal Ruhe. Auch den Innenhof hier suchen viele auf, um Ruhe zu finden, zu beten oder mit den Kapuzinermönchen aus dem angrenzenden Kloster ins Gespräch zu kommen. Die Kirche ist für jeden offen, jeden Tag. Dazu kommen karitative Angebote wie ein Frühstück für Obdachlose. Bruder Paulus leitet das Kloster aktuell. Er sieht Liebfrauen als Wallfahrtskirche. Denn viele internationale Besucher kommen hierher. Kloster und Kirche sind eng miteinander verbunden.
Diese Liebfrauenkirche ist ja im Moment ohne das Kloster gar nicht denkbar. Und für die Menschen ein Glaubwürdigkeitsort. Also die katholische Kirche leidet ja an vielen Orten so darunter. Meint ihr das noch wirklich ernst? Dann kann man euch trauen. Wir hier sind so ein Ort, wo Menschen sagen, doch, das überzeugt uns eigentlich, dass da so eine Männer-WG ist, die an Gott glaubt und die mit Freude das Evangelium verkündet und sogar auch noch lebt.
Eine klassische Kirche mit Gemeinde sei Liebfrauen eher nicht, ergänzt der Kapuziner. Das ist in der Bad Vilbeler Christusgemeinde anders. Die evangelische Kirche in der Kernstadt hat eine sehr aktive Gemeinde. Weit über die Sonntagsgottesdienste hinaus, erklärt Pfarrer Klaus Neumeier. Trotzdem habe man auch hier die gleichen Austrittszahlen wie in anderen evangelischen Gemeinden. Da unterscheide man sich nicht. Aber in der Christusgemeinde gäbe es eine starke Gemeinschaft.
Ich glaube, die Gemeinde zeichnet sich vor allem auch dadurch aus, dass wir sehr viele lebendige Beziehungen haben untereinander, dass zumindest immer wieder punktuell Gemeinde wirklich auch zur Gemeinschaft wird. Wir haben relativ viele Hauskreise, in denen das deutlich wird und gelebt wird. Es sind sehr, sehr viele Freizeiten, die wir machen. Und auch in den Chören, in den Mitarbeiterteams und sowas ist das Miteinander doch überall schon sehr, sehr wichtig. Und dabei wird sehr viel gelacht und das finde ich auch sehr schön und gut.
Die Gemeinde lebe von ihren einigen 100 Ehrenamtlichen, ergänzt der Pfarrer. Eine dieser Engagierten ist Annika Küss. Die 23-Jährige ist seit ihrer eigenen Konfirmation mit dabei in der Gemeindearbeit, macht Musik in der Gemeinde, engagiert sich im Kinderchor und der Jugendarbeit. Es sind Einzelpersonen, die sie damals dazu gebracht haben, sich zu engagieren, sagt sie. Und sie ist nicht die Einzige in ihrem Alter, die aktiv mitmacht. Einfach, weil es für jeden etwas gäbe.
Jeder findet irgendwie so seine Nische. Ich bin ja sehr im musikalischen Bereich hängen geblieben, der mir auch sehr wichtig ist, in dem ich auch sehr aufgehe. Und insofern denke ich, dass es so vielfältig ist, dass jeder irgendwie einen Platz findet, an dem er sich wohlfühlt. Das macht natürlich schon was aus. Und je mehr Leute dabei sind und je mehr sich da auch einbringen, ist ja auch unser Motto, viele Gaben, ein Geist, da profitieren natürlich irgendwie alle von.
Und so sieht man in Bad Vilbel entspannt auf die Zukunft. Weil die Gemeinde aktiv ist und immer wieder neue Mitglieder dazukommen. Die Gemeinde lebt.
Was bieten Kirchen, die Zuspruch finden, und wann können sie bei den Menschen andocken? Das war die Frage von Anne-Kathrin Hochstrat. HR Info ist hier, Himmel und Erde. Klöster üben ja seit jeher eine große Faszination aus auf Menschen. Man fragt sich, was sind das für Leute dahinter Klostermauern und wie lebt es sich in einer solchen frommen WG? Jetzt gibt es die Möglichkeit, das genauer zu erkunden, denn die Deutsche Ordensobernkonferenz hat das Freiwillige Ordensjahr erfunden. Das bietet interessierten und suchenden Menschen die Möglichkeit, 3 bis 12 Monate in einer Ordensgemeinschaft mitzuleben, mitzubeten, mitzuarbeiten, mitzulernen. Zum Beispiel auch bei den Benediktinerinnen in Engeltal hier in Hessen ist solch ein freiwilliges Ordensjahr jetzt für Frauen möglich. Und das geht nach der Schule, nach dem Studium und der Ausbildung. Es geht aber auch nach einer Zeit im Berufsleben, in der Lebensmitte oder auch nach Beendigung des Arbeitslebens. Dieses freiwillige Ordensjahr wird getragen, wie gesagt, von der DOK, der Deutschen Ordensoberen Konferenz, und koordiniert von Schwester Maria Stadler. Im Gespräch mit ihr können wir jetzt genaueres erfahren. Schönen guten Morgen, Schwester Maria.
Guten Morgen.
Schwester Maria, wie sind Sie drauf gekommen, so ein freiwilliges Ordensjahr aufzulegen und anzubieten?
Also wir haben das ein bisschen so abgeschaut, kann man sagen, von den Österreichern. Die haben das jetzt bereits im dritten Jahr, also die Ordensgemeinschaften, haben dort ein freiwilliges Ordensjahr initiiert.
Schwester Maria, also Sie bieten an, dass man das nach der Schule machen kann oder aber auch nach einer Zeit im Berufsleben. Nach der Ausbildung oder aber auch nach Beendigung des Arbeitslebens. Also das geht quer durch alle Altersstufen. Da haben Sie ja vermutlich mit sehr unterschiedlichen Motiven und auch Bedürfnissen zu tun, oder?
Ja, mit absolut unterschiedlichen Menschen haben wir inzwischen Kontakt, also was sehr spannend ist auch, ja.
Was kann das für die Teilnehmer bringen? Also was wäre die Motivation, mit die man mitbringen sollte oder könnte, sodass es wirklich gut wird?
Also sagen wir mal, Motivation, was eigentlich alle Ordensgemeinschaften mir sagen, was wesentlich ist, ist eine Offenheit. Der Wunsch von mir, dass ich mich ganz auf diese Ordensgemeinschaft, auf die Menschen, die ich dort treffe, einlasse, auf das Gebet, auf die Lebensweise. Mhm. Also auch wenn mir das fremd ist, aber dass ich wirklich bereit bin, da hineinzutauchen, sagen wir immer so.
Ist das eine Motivation, wenn ich die mitbringe und sage, ach, ich will mal richtig ausspannen?
Ich vermute mal nicht. Also weil es geht auch darum, mitzuarbeiten, mitzubeten. Wenn ich jetzt mal sage, ich brauche mal ein paar Monate Abstand von meinem aktuellen Umfeld oder so, um irgendwas anschauen zu können oder um eine Entscheidung treffen zu können, dann ist das sicherlich gut. Aber eben, wir teilen ja das Leben miteinander, mit den Ordensmännern, mit den Ordensfrauen. Das heißt, es ist jetzt kein Urlaub. Nur zum Ausspannen oder so, es sind 3 Monate dann, was ja die Mindestzeit ist, auch zu lang. Also ich glaube, dass die Leute sich da auch nicht wohlfühlen würden.
Und Neugier, mal zu sehen, wie es hinter den Klostermauern aussieht, wäre auch nicht unbedingt ausreichend?
Ich denke, es ist schon auch ein Grund, ja, so wie alle anderen auch, aber es muss sicher was dazukommen. Also es muss dazukommen einfach, dass ich schauen will, ich will meinen Glauben irgendwie vertiefen.
Dürfen die Gäste dann auch wirklich also in die Klausurzonen, also tatsächlich auch in die geschützten Räume eines Klosters, sofern es also die Klausur gibt, also bei den Benediktinerinnen in Engeltal gibt es das. Ja, ne?
Gut, bei denen war ich jetzt vor Ort noch nicht, aber die Gemeinschaften, die ich bisher besucht habe, haben alle dann gesagt, naja, also wenn wir das machen und wenn die wirklich mitleben wollen oder wir das möchten, dass die mitleben, dann heißt das auch, dass die bei uns im Klausurbereich sind. Mhm. Was natürlich auch bedeutet, wenn ich dort dann in der Klausur bin, in dieser Zeit, dass ich dann auch mich an die Regeln der Klausur zu halten habe. Nicht Besuch jetzt oder Freunde jederzeit kommen können. Also die können halt dann nicht in die Klausur rein.
Was erwarten Sie von Teilnehmern und welche Auswahlkriterien gibt es? Also was würden Sie sagen, was geht nicht, weil Sie ja Gespräche führen mit Interessenten. Also wo sagen Sie, ach nein, das passt jetzt vielleicht doch nicht?
Also was uns wichtig ist, das im Vorfeld oder auch zu sagen, ist wirklich so eine psychische Gesundheit, also so eine, sagen wir, eine gewisse Stabilität. Weil dieses freiwillige Ordensjahr, das ist jetzt keine Psychotherapie oder das sind auch keine Langzeitexerzitien. Also es muss schon sowas Gesundes da sein, was Standfestes, sagen wir mal so, oder jemand, der gut mit beiden Beinen am Boden steht. Mhm. Und ich meine, in den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, klingt schon immer wieder an, also jetzt nicht bei allen, aber doch einen großen Teil, ja, vielleicht wäre ja doch das Ordensleben was für mich. Also das ist durchaus auch eine Option, aber das ist nicht keine Bedingung, sagen wir mal so. Also das Ordensjahr wird gemacht und es hat einen Anfang und es hat ein bestimmtes Ende und dann bei dem Ende steht aber keine Entscheidung an, weder für die Gemeinschaft noch für diese Person. Das kann natürlich sein, dass manche sagen, so jetzt habe ich mir das angeschaut und gemerkt, das wäre vielleicht mein, also das ist doch mein Weg, das will ich machen, aber dann ist ein anderer Schritt dran. Und so ist es sehr frei, sowohl für den Einzelnen, der sagen kann, jetzt mache ich das, ohne dass ich irgendeine innere Verpflichtung auch nur habe. Und genauso die Ordensgemeinschaft ist ganz frei und muss nicht schauen auf den, würde der oder die zu uns passen oder nicht. Also das ist, denke ich, ein großer Vorteil.
Sie machen Gespräche im Vorfeld mit den Interessenten und Sie haben das Spektrum auch der unterschiedlichen Ordensgemeinschaften, die ihre Tore öffnen für so ein freiwilliges Ordensjahr. Was ist denn da so das Spektrum, sagen Sie mal so, was es da überhaupt gibt, damit man mal weiß, welche Qualitäten da eigentlich dann auch angeboten werden?
Die besten Qualitäten, ja.
Ja, ja, sowieso.
klar. Naja, es sind eben benediktinische Gemeinschaften. Wir haben eine Zisterzienserinnengemeinschaft, Zisterzienser haben wir. Wir haben barmherzige Brüder, Vinzentiner, barmherzige Schwestern, einige franziskanische Gemeinschaften, also Franziskanerinnen, Missionsschwestern. Wir haben Schwestern oder Gemeinschaften, die in einem großen Mutterhaus leben mit 20 oder 40 Schwestern und die da im Konvent sind, die Krankenhäuser haben oder Altenheime. Wir haben Gruppen, eine Gruppe zum Beispiel, das sind drei Schwestern, die sind in Duisburg in einem Viertel so einen Brennpunkt, Sozialarbeit machen. Ja. Wir sind von München bis nach Kiel, Münster, Trier bis Ostritz, eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichsten Gemeinschaften.
Das Freiwillige Ordensjahr ist eine neue Erfindung der Deutschen Ordensoberen Konferenz und bietet die Möglichkeit, für längere Zeit, 3 bis 12 Monate, mal ein Kloster von innen kennenzulernen und dort mitzuleben. Koordiniert wird das Ganze von Schwester Maria Stadler und im Gespräch mit ihr können die Bewerberinnen dann herausfinden, was passt und wann es mit wem vielleicht zu einer guten Erfahrung wird. Mehr zu all dem im Internet unter der Adresse www.ordensjahr.de. Und ich bedanke mich bei Schwester Maria Stadler für diese Informationen.
Vielen Dank auch.
HR Info. Himmel und Erde.
Es sind Ferien, es ist Reisezeit, man kann pilgern, man kann Kreuzfahrten machen, man kann zelten, man kann zu Hause bleiben, aber man kann auch Trauerreisen machen. Frauen, die einen Menschen verloren haben, lädt der Landesverband Evangelische Frauen in Hessen und Nassau regelmäßig zu sogenannten Trauerreisen ein. Sie finden großes Interesse. Was bringen solche Reisen? Wie kann man sich so gegenseitig stützen, so gegenseitig unterwegs sein, dass es gut ist? Vaya Stavrianos hat nachgefragt.
Für die eine ist es ein erster Schritt ins Leben, für die andere der Wunsch, in Gesellschaft Gleichgesinnte eine Reise zu machen. Anne aus Weiterstadt, eine der Teilnehmerinnen der letzten Reise nach Gozo, formuliert es so.
Einmal sich mit seiner Trauer auseinanderzusetzen, auch im Gespräch mit anderen oder in der Gruppe, aber auch den Blick ins Leben zu wagen und Spaß zu haben.
In einem Kloster waren die 16 Frauen hier untergebracht, bei einfacher, aber guter Kost, mit viel Ruhe und der Möglichkeit, sich auszutauschen.
Jeder weiß, wovon der andere redet und trotzdem hat jeder anders seine Trauer erlebt und geht anders damit um. Wie man sich organisiert, wie man finanziell über die Runden kommt, wie der Kontakt zu den Kindern sich neu gestaltet.
Auch Jeanette Bendol aus Bad Homburg war bei der letzten Reise dabei und wird ebenso wie Anne demnächst wieder mitfahren, nach Berlin. Sie hatte zunächst große Vorbehalte, denn sie war bisher nur mit Familie oder Ehemann gereist.
Denn in einer Gruppe muss man sich schon unterordnen. Mit dem Partner, da versteht man sich, da weiß man, wie der andere tickt. Das ist mit einer Gruppe völlig anders.
Doch sie hat sich schon beim Vortreffen wohlgefühlt. Die Reise war für sie eine sehr hilfreiche Erfahrung, mit ihrer Trauer umzugehen und neuen Mut zu fassen. Inzwischen hat sie sogar ein Treffen organisiert, das einmal jährlich mit den Frauen dieser Reise stattfindet. Organisiert werden die Reisen von Trauerbegleiterin Tabitha Oehler. Die Ruhe der Häuser ist das Hauptkriterium für die Wahl des Reiseziels.
Also nicht nur die Reisen zusammen macht, sondern eben abends dann erzählen kann, sich austauschen kann, miteinander auch singen kann, also auch mit zusammen was verbringt. Einen schönen Garten, eine schöne Umgebung, ein bisschen Natur, um einfach Ruhe zu haben, aber auch Zeit füreinander, für Gespräche.
Auch in Berlin ist das Haus in einer ruhigen Gegend, weg von der Metropole. Natürlich können sich die Frauen, die Lust haben, dieses Mal auch ins Getümmel stürzen. Für Anne ist das aber nur Nebensache.
Dieses Berlin ist für mich jetzt nicht so der Angelpunkt für diese Reise, sondern dieses Haus in Zehlendorf mit dem Park drumherum, mit dem Wannsee, mit Potsdam, was ja dann auch nicht so groß ist, aber auch viel bietet. Und ich bin einfach neugierig auf die Menschen, mit denen ich es zu tun bekomme.
Vor genau 50 Jahren setzte der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond. Das war ein unbeschreibliches Ereignis. Die ganze Welt saß vor dem Fernseher. Und wer damals schon nachts aufbleiben durfte, ich gehörte dazu, erinnert sich an das außergewöhnliche Ereignis, diesen menschheitlichen Moment live miterleben zu können. Zumal es der Mond uns immer schon angetan hat, in der Poesie, in der Theologie und in den Religionen. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar, das dichtete der Theologe und Schriftsteller Matthias Claudius, man hört es an vielen Kinderbettchen, es ist eines der beliebtesten Gute-Nacht-Lieder und eigentlich ist es ein Kirchenlied. Es steht im Kirchengesangbuch. Manche Zeilen sind als Gebet formuliert, der Mond ist also auch ein Thema für die Religionen. Lothar Bauerochse hat das mal erkundet.
Morgen ist Montag oder genauer eigentlich Mondtag. Französisch lundi oder italienisch lunedì. Und da steckt La Luna drin, die Mondgöttin. Das zeigt, wir haben noch heute Spuren davon, dass der Mond in vielen Kulturen und Religionen als Gottheit verehrt wurde. Das gilt auch für die Umwelt Israels zu Zeiten der Bibel. Gerade in Mesopotamien, dem heutigen Syrien und Irak, wurde die Mondin als Fruchtbarkeitsgöttin verehrt. Genau davon will sich aber das Volk Israel absetzen. Im biblischen Schöpfungsbericht sind Sonne, Mond und Sterne einfach nur Lichter, die von Gott am Himmel aufgehängt werden. Das ist von Israel theologisch durchaus provokativ gemeint, sagt Achim Behrens, Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel.
Und nun erzählen die Israeliten, nach allem, was wir wissen, vermutlich in der babylonischen Gefangenschaft im Exil ihre Schöpfungsgeschichte und schreiben da nun nicht von Sonne und Mond, sondern von Lampen. Und das kann man natürlich als eine Frechheit den Babyloniern, die die Gestirne auch sehr verehrt haben, gegenüber interpretieren. Dass man sagt, das sind gar keine Götter, das sind bloß Lampen und die hat unser Gott gemacht.
Im 5. Buch Mose wird den Israeliten sogar ausdrücklich verboten, den Mond anzubeten. Für Achim Behrens ein Zeichen, dass es die Mondverehrung auch in Israel gegeben hat. Erlaubt war dagegen das Staunen über den Mond, die Faszination. In vielen Psalmen kann man das nachlesen.
Und dann ist der Mond natürlich auch unglaublich faszinierend. Also ein Himmelkörper, der zunimmt und abnimmt, den man sieht und der dann auch mal verschwunden ist. Und so wird dann das Neumondfest auch zu einem vermutlich ursprünglich relativ wichtigen Fest in der israelitischen Gesellschaft. Das mag sogar eine der Ursprünge des Sabbats sein. Dass der Sabbat, den wir heute als den 7. Tag der Woche, den Samstag kennen, ursprünglich vielleicht einmal ein Tag im Monat war, der bei Neumond begangen worden ist.
Das finden wir heute noch im Islam. Wenn wir vom Halbmond sprechen, der auf vielen Fahnen in der islamischen Welt prangt, dann ist das eigentlich falsch. Denn Hilal ist der Begriff für die Mondsichel, der schmale erste Neumond. Bis heute richtet sich das islamische Jahr ausschließlich nach dem Mond. Zahlreiche islamische Feste, wie zum Beispiel der Fastenmonat Ramadan, beginnen und enden mit dem Neumond. Aber der Mond fasziniert nicht nur, er kann auch Angst machen. Bis hinein ins Mittelalter gerieten die Menschen in Unruhe, wenn irgendetwas mit dem Mond nicht stimmte, wenn es eine Mondfinsternis gab oder wenn der sogenannte Blutmond vom Himmel schien. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, gehört das alles zu den Zeichen, dass die Welt untergeht und das Weltgericht ansteht, wenn der Mond nicht mehr scheint, wenn er vom Himmel fällt oder wenn er blutrot scheint. Und für Achim Behrens sind auch wir nicht ganz frei von solchen mythologischen Gefühlen gegenüber dem Erdtrabanten.
Wenn sich die gewohnten Dinge wiederholen, dann ist die Welt in Ordnung, so wie wir das auch kennen. Sonne und Mond müssen natürlich wandern. Die dürfen nicht stehen bleiben und die dürfen sich auch nicht verändern. Und sie haben ja heute noch, ich glaube in dieser Woche gab es eine partielle Mondfinsternis. Das ist immer noch eine Nachricht wert. Das fasziniert immer noch viele Leute, wenn da mit den Himmelskörpern etwas nicht so ist, wie es immer ist.
Der Mond in Bibel und Religionen, das war Lothar Bauerochse. Empfehlen möchte ich Ihnen zum Schluss noch unseren Newsletter. Da bekommen Sie Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirche und Religion in allen Hörfunkwellen und im HR-Fernsehen alle 14 Tage. Das Abonnement ist ganz einfach. Sie gehen auf die Seite im Internet www.religion.hr.de, tragen sich dort mit Ihrer Mailadresse ein. Und dann kommt alle 14 Tage das Neueste aus den Programmen des Hessischen Rundfunks zum Thema Religion und Kirchen. Mein Name ist Klaus Hofmeister, das war Himmel und Erde. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.